Wahrscheinlich hast du noch nie eine Predigtserie über dieses Buch gehört, ich auch nicht. Ein Buch etwa 3000-jährig und immer noch top aktuell. Es fühlt sich an wie ein Kaltstart. Der Prediger begrüßt uns in seinem Buch, das haben wir letztes Mal gesehen, mit diesen Wort: Eitelkeit der Eitelkeiten, Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel. Welchen Gewinn hat der Mensch mit all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Kapitel 1, Vers 2 bis 3. Das Fazit des Predigers über das Leben in dieser Welt kommt ungeschminkt direkt am Anfang. Alles sinnlos, zwecklos, vergeblich. Nach außen vielleicht glänzend und verlockend, nach innen aber hohl und wertlos. Ernüchtert dich das? Immerhin zieht diesen Schluss der weise König Salomo, den Gott begnadet hat mit einer Weisheit wie nie jemanden vor und nach ihm. Und wir haben letztes Mal gesehen im Kapitel, warum das so ist, warum das Leben unter der Sonne, wie es heißt, in dieser Welt nutzlos ist. Und das Schlüsselwort Eitelkeit und Eitel begegnet uns über 40 Mal in diesem Buch. Es ist das Schlüsselwort dieses Buches. Wir haben gesehen, Eitelkeit der Eitelkeiten ist ein Superlativ, eigentlich der Gipfel der Nutzlosigkeit, die totale Vergeblichkeit. Alles Abkrampfen, auch deines, bringt nichts, wenn es sich nur auf das Hier und Jetzt begrenzt. Und der weise König Salomo schaut offenbar gegen Ende seines Lebens zurück. Er hat ein langes Leben hinter sich, hat ganz viel erlebt und fragt sich, was habe ich gemacht, gelernt, bewirkt und erreicht? Er sucht nach dem Sinn und Zweck des Lebens. Das machen wir doch auch, oder? Was erfüllt mich? Was lässt mich leer? Und wie verbringe ich meine kurze Lebenszeit am besten? Und der Prediger, also König Salomo, fasst die Resultate seiner Analyse in diesem Buch zusammen. Sein Fazit ist kompromisslos, eindeutig und vielleicht wirkt es darum auch unangenehm. Und darum wird vielleicht auch sehr wenig über dieses biblische Buch gepredigt. Und weil das oft so für uns vielleicht etwas krass daherkommt, was er sagt, oder wir den Kopf schütteln, wenn wir das lesen oder hören. Darum lesen wir in Kapitel 12, Vers 11, die Worte der Weisen, also auch die Worte des Predigers hier, sind wie Stacheln und wie eingeschlagene Nägel. Sie sind gegeben von einem Hirten. Wer sich aufs Buch Prediger einlassen will, muss bereit sein, die Komfortzone zu verlassen. Dann wird Wesentliches fürs Leben gelernt. Denn Stacheln, von denen wir gelesen haben, werden eingesetzt, um störrisches Vieh in die gute Richtung zu lenken. Eingeschlagene Nägel fixieren etwas. Aber Stacheln und Nägel, das wisst ihr auch, können auch Wunden aufreißen. Sie schmerzhaft in unser Inneres bohren. Doch hinter all dem steht der eine Hirte. Wir haben gelesen, diese Worte, auch wenn sie unangenehm für uns wirken manchmal, sind gegeben von einem Hirten. Du weißt, wer dieser eine Hirte ist, nicht wahr? Darum ist auch das Unangenehme im Buch Prediger zu unserem Guten. Ja, aber der provoziert mich mit seinen klobigen Sätzen, was der mir da so entgegenwirft. dass meine Anstrengung und wie ich mir Mühe gebe im Leben für nichts ist. Der provoziert mich. Das lasse ich nicht so stehen. Vielleicht denkst du ab und zu mal so. Die Frage ist, wie reagiere ich, wenn Gottes Wort in diesem Buch mich trifft? Das ist ganz entscheidend. Wenn mein Lebensstil und deiner da und dort vielleicht in Frage gestellt wird. Ich kann natürlich auf Abwehr gehen und mir das vom Leib halten und sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Bei mir ist das ganz anders. Kann man machen. Kann dann aber auch eine verpasste Chance sein. Denn wenn mich etwas provoziert oder triggert, wie man so sagt, hat es oft mit etwas Wesentlichem in mir zu tun. Psychologen sagen, wenn dich nach 17 Sekunden etwas immer noch aufregt, dann ist es nicht das Problem der anderen, sondern deins. Sagen die Psychologen. Also, immerhin. Kannst du ja mal prüfen. Wenn dich etwas nervt oder in einer Begegnung mit jemandem oder wenn du hier etwas hörst oder auch in der heutigen Predigt, du nervst dich irgendwann und vielleicht 17 Sekunden später nervst du dich immer noch, dann gibt es Psychologen, die sagen, es hat mit dir zu tun. Ich sage nicht, es ist so. Du kannst es prüfen und entscheiden. Also was mich provoziert oder triggert, auch in Gottes Wort, wenn es unangenehm wirkt, hat oft mit Wesentlichem in mir zu tun. Da legt Gott plötzlich den Finger vielleicht auf eine Wunde in dir, die du schön verborgen hältst vor anderen und vielleicht für dich selber auch nicht wahrhaben willst. Ich sage das für mich in erster Linie. Darum gut, wenn mich der Prediger aufrüttelt, wenn er vielleicht Überzeugungen von mir, so Denkweisen und Haltungen mit seiner direkten Art, so konfrontativ, in Frage stellt. Vielleicht beginne ich ja einmal nachzudenken, fange an, mich ehrlich und offen mit meinem eigenen Leben und auch seinen Schattenseiten vielleicht auseinanderzusetzen, vor Gott und in seinem Licht. Könnte über diesen Weg nicht vielleicht heil werden? Was in meinem Leben vielleicht einseitig ist, was in meinem Leben vielleicht verzerrt da hängt, was in meinem Leben vielleicht verkümmert ist oder was in meinem Leben vielleicht abgestorben ist. Bei diesem einen guten Hirten, von dem wir gelesen haben, darf es heil werden. Seien wir einen Moment still vor Gott und bewegen wir persönlich diese Frage, was in mir schreit nach Heilung, Erlösung und Befreiung? Thank you. du siehst, wie wir jetzt vor dir sind, wie wir dir vielleicht auch unser Herz geöffnet haben und was da alles vor uns und vor dir aufgestiegen ist, Herr. Du bist dieser eine gute Hirte. Und danke, willst du uns heute Morgen noch einmal ansprechen durch dein gutes, heiliges, aktuelles Wort, auch wenn es wie hier 3000 Jahre alt ist. Du bist gegenwärtig, du gehst jetzt durch die Reihen und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst, dass wir uns dir auch öffnen und dir aussetzen, damit heil werden kann, was nach Heilung oder Befreiung vielleicht schreit in uns. Danke, Herr, für diese gesegneten Momente. Amen. Wo finde ich Erfüllung? Kommen wir jetzt zu Prediger Kapitel 2. Hier die ersten Verse 1 und 2. Ich sagte zu meinem Herzen, versuch's mal mit der Heiterkeit, genieße das Leben mit dem Ergebnis. Auch das ist Windhauch oder Eitelkeit. Vom Lachen sagte ich, was für ein Unsinn. Und von der Freude, was bringt sie schon ein? Der Prediger macht jetzt in Kapitel 2 so verschiedene Experimente. Er versucht mal dies und jenes im Leben und hofft, Erfüllung zu finden. Hier geht es darum, lusterfüllt zu leben. Modern sagt man dem Hedonismus. Einfach das eigene Vergnügen und Spaß haben, das zu maximieren. Der Prediger stürzt sich also da rein ins Vergnügen. Er sucht Heiterkeit, das hebräische Wort, das hier steht und zum Teil auch mit Freude übersetzt wird, meint nicht eine tiefe Freude, sondern mehr so eine oberflächliche Zerstreuung. So irgendwie einen Witz hören und dann so schnell oberflächlich einfach lachen. Er will sich amüsieren, er will Spaß haben. Kennst du das aus deinem Leben? So nach einer stressigen Zeit, so jetzt tue ich mir mal was Gutes. Hm? Schnell merkt er, je mehr ich dem Vergnügen nachjage, desto leerer wird es in meinem Innern. Hast du das auch schon erlebt? Gähnende Leere nach einem vielleicht kurzen Vergnügungsmoment. Der Spaß ist so schnell vorbei. Und was hinterlässt er? Gähnende Leere. Und das merkt der Prediger hier. Und dann sagt er, jetzt versuche ich etwas anderes, um Erfüllung zu finden. Vers 3. Jetzt wollte ich es genauer wissen. Ich trank Wein, um mich wohl zu fühlen. Trotzdem sollte Weisheit mich führen. Ich ließ keine Dummheit aus, um herauszufinden, was macht die Menschen glücklich bei dem, was sie tun im Leben, in der kurzen Zeit, die ihnen zum Leben bleibt. Das Zweite, das der Prediger jetzt versucht, um Erfüllung zu finden, weg mit der Vernunft. Also neudeutsch würde man sagen, Hirn abschalten. Also er lässt jetzt so vernünftige Überlegungen fallen und testet unvernünftige Sachen aus. Dummheit steht hier. Hirn abschalten, nicht an mögliche Konsequenzen denken. Ha? Saufen, bis der Arzt kommt. Am nächsten Morgen, du weißt genau, wie sich das anfühlt. Ja, ich weiß es leider auch. Furchtbar. Dummheiten und Schnapsideen mit Vollgas ausprobieren. Motto, jeder Mist machen, wo man in den Sinn kommt, nie an die Folgen denken. Frage, hast du den Verstand verloren? Antwort: Sicher, den habe ich eigenhändig über Bord geworfen. Ja. Das ist eine Art bewusste Flucht aus der Vernunft. Gott hat uns einen Verstand gegeben und der stört uns manchmal. Und wir haben das Gefühl manchmal, oder hier auch, dass der mir im Weg steht, wenn ich Erfüllung finden möchte. Weil er mir sagt, du, das ist aber unvernünftig, wenn du dich besäufst. Und ich sage, ja, aber die Weisheit soll mich trotzdem führen. Wir wissen genau, die Grenze ist so fließend, oder? Du trinkst und trinkst, plötzlich hast du es nicht mehr im Griff, sondern es hat dich im Griff. Auch so Rauschmittel oder was auch immer. Und das Hirn abschalten, ja, der Verstand ist eben auch eine Bewahrung oft, oder? Wenn er uns vielleicht warnt vor Unvernünftigem. Kennst du das, dass du manchmal bewusst fliehst vor vernünftigen Gedanken, weil du es einfach nicht wahrhaben möchtest? Wir denken manchmal, ja, die Jungen, die machen das so. Also ich kenne Erwachsene und wenn ich manchmal in den Spiegel schaue, kommt der mir sehr bekannt vor, dem das vielleicht auch mal, den das vielleicht auch einmal einholen kann. Also das kann auch nicht Erfüllung bringen, denn wenn man dann wieder den Verstand einschaltet und das Hirn und merkt den hohen Preis, den das kostet, oder? Wie mies man sich fühlt oder wie Schuldgefühle sich regen, oder wie ich dann einsam bin und niemanden habe und so weiter, das bringt es nicht. Also, eine andere Lösung muss her. Prediger 2, Vers 4 bis 6. Ich schuf große Werke. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte Weinberge, legte Gärten an, pflanzte Bäume mit vielen Früchten und legte Bewässerungsteiche an. Jetzt sagt der Prediger, Erfüllung finde ich, wenn ich Kreativität und Großprojekte realisiere. Ja, die Kreativität ist auch ein Geschenk von Gott. Wunderbar, oder? Was Menschen gestalten können an Schönem, oder? Ästhetisch und so weiter. Und so Großprojekte, die Eindruck machen wie hier, das wäre so ein ganzes Stadtviertel vielleicht begrünen, dass es einem wohl ist, dass man gern dort sich erholt und so weiter. Bringt es Erfüllung, bleibende Erfüllung, wenn ich meine ganze Energie in kreatives Schaffen stecke und mich anspruchsvollen Projekten widme? Denn eindrucksvoll sollen schließlich diese Kreationen sein. Einmalig, außergewöhnlich und Wachstum ermöglichen. Meinen Ideenreichtum soll man darin sehen, meine ästhetische Begabung, die ich habe, und dass ich fähig bin, solche Großprojekte erfolgreich zu managen. Wenn das das Motiv ist, dass ich am Schluss groß herauskomme, dass die anderen merken, wie begnadet ich bin mit Kreativität und mit ganz Anspruchsvollem, wie ich das so cool handeln kann, wenn das die Motivation ist, dann wird auch wieder ein Leerlauf daraus werden. Es wird mich nicht erfüllen. Und das hat der Salomo auch gemerkt. Es hat ihm nicht die Erfüllung gebracht, wo er dachte, das ist doch etwas Gutes. Darin werde ich Erfüllung finden. Also muss noch mal was probieren. Vers 7 bis 10. Ich kaufte mir Diener und Dienerinnen. Der hatte ja Geld in Überfluss, der Salomo, oder? Haussklaven hatte ich schon. Ah, er hat also schon, aber es muss noch mehr sein. Auch mehr Rinder und Schafe als alle meine Vorgänger besaß ich. Ich sammelte Silber und Gold und Schätze von Königen. Den Traum aller Männer machte ich wahr. Einen großen Harem. So wurde ich mächtig und immer mächtiger, mehr als alle meine Vorgänger. Ich ließ nichts aus, was meine Augen begehrten. Kein Herzenswunsch blieb unerfüllt. Das Auszüge aus Prediger 2, Vers 7 bis 10. Wo finde ich Erfüllung? Ja, im noch mehr. Das Problem ist, wenn genug immer zu wenig ist. Herz, was willst du mehr? unersättlich unzufrieden sein. Kennst du das? Unersättlich unzufrieden sein. Es ist nie genug. Genug ist nie genug. Es muss immer mehr sein. Also der Salomo sagte sich, reichhaltiger muss es sein. Ich will alles grenzenlos haben. Ich habe zwar schon Sklaven, aber jetzt müssen noch Diener und Dienerinnen her. Ich habe zwar schon, weiß nicht wie viele Frauen, jetzt will ich noch einen ganzen Harem haben. Ich möchte Silber und Gold und Schätze von Königen sammeln. Ja, für was? Für wen denn? Ja, hat er sich zuerst nicht gefragt. Ich will noch mehr genießen. Ich will unendlich Spaß haben. Wem genug immer zu wenig ist, dem ist nichts genug. Wie hohl, wie nichtig, wie leer erweist sich diese Ambition irgendwann. Sicher. Und dann ist fertig lustig. Aber dann hast du keine zweite Chance, wenn dann das Leben zum Beispiel zu Ende ist. Dann hast du das Leben verpasst. Keine zweite Chance, es ist vorbei. Was für ein furchtbarer, gnadenloser Treiber ist das? Wenn genug immer zu wenig ist, kennst du das? Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich und ja, nein, ich möchte auch sonst ehrlich fragen, aber auch mich selber, oder? Diese Gier nach mehr. Wir haben ganz früher mal in einer Predigtserie gesehen, dass die Bibel im Neuen Testament diesem Habsucht sagt. Immer noch mehr. Die Gier nach mehr. Nie zufrieden. Immer noch mehr, noch mehr. Ich sehe gar nicht mehr, was ich habe. Danke. Der Heinrich in der Intro. So eine gute Geschichte. Und du erzählst sie am Schluss noch zu Ende. Ja? Schön. Ja, was möchtest du denn noch, Heinrich, oder hast du uns erzählt? Ja, noch einen Käfig und einen Löwen drin, noch einen Heißluftballon, noch das Kaninchen und am Schluss noch das Kaninchen des Nachbarsjungen, weil der scheint glücklich zu sein und so weiter. Nein, das ist so brutal. Prüfen wir uns doch, wo wir irgendeine Art Unersättlichkeit haben im Leben. Also wenn ich irgendwo bin, dann will ich immer gesehen oder gehört werden oder will die erste Geige spielen oder möchte, dass man nachher mich bewundert. Ich weiß nicht, das können alles so Formen dieser Gier sein. Und das bringt keine Erfüllung, garantiert. Das hat der Salomo auch gemerkt. Und der hatte mehr in fast allem, als wir alle zusammen, nicht wahr? Also muss nochmal etwas her. Wo finde ich Erfüllung? Prediger 2, Vers 10 bis 11. Ja, mein Herz freute sich bei der ganzen Arbeit, die ich getan hatte. Das war mein Anteil bei aller Mühe, die ich hatte. Doch dann dachte ich über alles nach, was ich mit meinen Händen geschaffen hatte und über die Mühe, die es mich gekostet hatte. Jetzt geht es um Arbeit. Nicht einfach um Beschäftigung, es geht um Arbeit. Es geht um Aktivität. Ich kann ja nicht ruhig sitzen. Es geht um Anstrengung und um Leistung. Es ist schade, dass so viele heute in den Ferien sind, aber man kann ja die Predigten auch nachhören, denn ich kenne das sehr gut auch aus meinem Leben. Da kommt als erstes immer die Entgegnung, ja, aber Arbeit ist ja gut. Gott hat uns doch Arbeit gegeben. Das macht doch Sinn. Natürlich. Aktivität ist ja gut. Einfach rumliegen und auf der faulen Haut hocken, das ist auch nicht gut. Ja, natürlich. Und Anstrengung, ja, also ein bisschen anstrengen muss man sich halt, oder? Ich bin ja schließlich kein Faultier, okay? Und Leistung, ja, weißt du, wer nichts leistet, der hat ja nichts. Und genau, also wir sind so gut in Ausreden. Es geht hier nicht um das Gute an diesem, um das Gute an der Arbeit und so weiter. Es geht um das Maß, um die Intensität und um die Energie, Zeit und Lebenskraft, die es mich kostet. Denn du kennst das, Leute, von denen man sagt, Arbeit war sein Leben. Ja. Dann stirbst du irgendwann, ohne je wirklich gelebt zu haben. Möchte ich nicht. Also bei Salomo war es so, die Leere des Wohlstandes, des Überflusses, den er hatte, und die Langeweile dieses reichen Mannes im Leben der unbegrenzten Möglichkeiten, irgendwann spürt er es immer noch mehr, oder? Dass es keine Erfüllung bringt. Und dann, wie ein letzter Rettungsversuch, ja, dann konzentriere ich mich auf anstrengende Tätigkeiten. Das soll mich erfüllen. Das soll meine Leere überdecken. Ich flüchte mich in größte Anstrengungen, so Barforce-Leistungen, oder? Natürlich hat er sich gefreut bei der ganzen Arbeit und das war sein Anteil bei aller Mühe. Denn seit dem Sündenfall ist Arbeit nicht mehr easy peasy, sondern anstrengend. Im Schweiß deines Angesichts willst du dein Brot essen. Der Erdboden, ihr kennt das besser da von der Landwirtschaft, oder? Unkraut, bis ab Bach haben. Muss nichts säen, muss nichts bewässern, das sprießt herrlich wie von selbst. Ja. Und wisst ihr, heute, es gibt doch so viele, die sich in so extrem, zum Beispiel Sportarten hineinstürzen. Und dann fragst du sie, dann heißt sie, ja, weißt du, das bringt mir einen Ausgleich zum Leben, okay? So Ultramarathon oder Race Across America gibt es zum Beispiel auch, das ist ein Radrennen von, in der USA von einer Küste zur anderen, alles an einem Stück, glaube ich, 4.500 Kilometer, über 50.000 Höhenmeter. Und die Leute, die radeln und schlafen praktisch und sind wach auf dem Fahrrad. Und ab und zu schläft einer ein, hat auch schon tödliche Unfälle wegen dem gegeben. Also ist ja eigentlich tragisch, da machst du das einfach, um allen zu beweisen, was du für ein Siebensieg bist. Und dann gehst du dabei vor die Hunde. Oder ein 72-Jähriger, habe ich gelesen, hat in 4 Monaten den Atlantik überquert mit einem Holzfass. Ja, wie cool muss denn das sein, oder? Kann ich sagen, ich bin 72, ich habe den Atlantik überquert, ganz in einem Holzfass. Ja, schon der Diogenes lag in einem Holzfass oder wer auch immer. Also ich sage nur, und dann die Workaholics, ich meine, die 16-Stunden-Tage, 7-mal die Woche, bis der Arzt kommt. Oder so absolut hirnrissige Bucketlists. Da wird man pensioniert, sagt, ja, weiß, ich habe noch eine Bucketlist, was ich noch alles erleben will, bevor ich sterbe. Und der eine sagt, also mein größter Wunsch ist, in einem geschlossenen Käfig mit Haifischen zu tauchen. Ich hoffe, das ist nicht deine Ambition. In einem geschlossenen Käfig mit Haifischen tauchen zu gehen. Es muss ja unheimlich spannend sein. Ich meine, wer, das ist ja gut. Jo. Oder eine Vogelspinne einmal in der Hand halten. Gut, das kann man ja. Also, aber das bringt keine Erfüllung. Das ist ja der springende Punkt bei all dem. Und weißt du, bei der Anstrengung, ich meine, die Leute, die sich so abmühen und wie so ausgelaugt immer daherkommen, dafür Topleistungen im Sport oder auch immer erbringen. Leistung kostet dich, so Parforce-Leistung. Und weil sie dich so viel kostet, wirst du nie Erfüllung finden darin. Du hast das Gefühl, wenn ich das mache, erlebe ich Erfüllung. Tatsache ist, du wirst gelähmt, 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 dein Körper und du selbst wirst immer mehr ausgezehrt. Leistung nimmt, anstatt zu geben. Leistung fordert, anstatt zu beschenken und überfordert auch. Leistung lehrt, mit 2 E, anstatt zu erfüllen, ja, die Parforce-Leistung. Natürlich ist das Leben großartig und steckt jeden Tag voller Möglichkeiten und Chancen. Aber solange es nur um meinen Erfolg geht, dass ich sagen kann, das habe ich auch noch geschafft. Dort habe ich noch mit 95 Jahren einen Marathon gemacht und so weiter. Das bringt eben nichts. Das ist eine brutale Sackgasse. leisten, noch mehr leisten, Aktivität, Aktivismus. Aber nach plus minus 3 Milliarden Herzschlägen fehlt plötzlich ein einziger Herzschlag. Und das ist dann der entscheidende. Dann ist Schluss, Ende, aus, fertig. Und was hat es dann gebracht? Dieser Krampf, diese Mühe, dieses überzogene Leistungsdenken, dieser dauernde Aktivismus. Ja, ich kann doch nicht den ganzen Tag die Heime hocken. Natürlich nicht. Aber es heißt ja nicht, dass du von einer Aktivität ohne Pause in die andere dich stürzt. Kennst du ein Musikstück, das keine Pausen hat? Ich nicht. Aber wir leben oft so, wie wenn wir ein Musikstück sind, ohne Pausen. Du kannst sagen, nein, ich nicht. Ich sage nur, für mich, ich merke, dass das oft tief drinnen schon so ist. Und um was um Himmels Willen, wenn dann mal Schluss ist, oder? Hast du dich denn so extrem ausgepowert und verzehrt mit deiner abgefahrenen Leistung und deiner extremen Unruhe und Aktivität? Für was war der ganze Stress? Dein Gehetze, dein Getriebensein, diese Unrast? Und wo überall hast du dich noch abgekrampft und ausgelaugt und tust es weiter? Ich meine, habe ich mich vor Gott schon einmal Rechenschaft darüber gegeben, wo meine Lebenszeit hingegangen ist, wo meine Lebensenergie verbraucht worden ist, wo mein Herzblut sich verbraucht hat, wo meine Kraft, meine Kreativität, meine Motivation, meine Begeisterungsfähigkeit vielleicht, wo ich das investiert habe. Ich habe es ja nur einmal. Und warum bist du oft nur total müde, abgelöscht, ausgezehrt und erschöpft? Fast 40% der Schweizer Bevölkerung fühlen sich gemäß einer aktuellen Studie mittel- bis stark psychisch belastet. Muss man sich mal vorstellen. Fast 40%. Also es sind 10 Leute. 1, 2, 3, 4. So. Wahnsinnig viel, oder? Das ist ein bisschen weniger als die Hälfte Schweizer, die in einer aktuellen Umfrage, in einer Studie sagen, fühlen Sie sich psychisch belastet? Und die sagen, ja, mittel bis stark. Ist doch krass, oder? Das hat doch seinen Grund. Gut. Der Prediger kommt zum Schluss, trotz aller Anstrengung, Leistung und Aktivität habe ich keine wirkliche, keine bleibende Erfüllung. Und sein Fazit in Vers 11 dann, alles ist Windhauch und vergebliche Mühe. Es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Und das ist das Brutale an all dem, was wir jetzt gehört haben. Am Schluss stellt sich die große Ernüchterung ein. Und dann ist es vielleicht zu spät. Denn du hast keine zweite Chance, dein Leben nochmal zu leben. Und es kann sogar zu einem Lebensüberdruss führen, dass jemand sagt, und das ist ein Zitat, ich hasse dieses Leben. Ich habe mir alles gönnen können. Ich habe alles haben können. Habe mir alles reingezogen, was ich wollte. Und am Schluss, ich hasse dieses Leben. Das ist tragisch, oder? Wir haben uns vorhin überlegt, was in mir schreit vielleicht nach Heilung. Welche Ambition in mir schreit vielleicht nach Erlösung? Welcher Stress in mir schreit vielleicht nach Auflösung, nach Rettung? Und wisst ihr, das Schreien der Seele, oft aber nicht immer, geht das irgendwie über etwas Körperliches. Schmerzen. Vielleicht immer wiederkehrende Schmerzen. Es muss nicht, aber es kann. Du weißt viel davon, gell? Ja, mit deinem Buch mit 600 Seiten. Ich habe sie auch mal durchgestöbert. Ja. Ich sage nicht, dass alles nur so läuft. Aber schau mal, so gewisse Breste können auch auf das zurückzuführen sein. Das ist ein Zeichen von Ernüchterung, dass ich mich in etwas verbissen, verkrampft habe, vielleicht im Leben, und es einfach nicht loslassen will, obwohl es dauernd nach Erlösung schreit. Also ich wünsche niemandem diese Katerstimmung da. So viel ausprobiert haben, sich so viel gegönnt haben und am Schluss mit diesem Fazit: keine Erfüllung, kein bleibender Sinn in allem, was ich ausprobiert habe. So, das ist die Botschaft von heute: wo finde ich Erfüllung? Und jetzt, das ist mir auch wichtig, wie können wir das ins Leben übertragen? Hab Spaß und du wirst den Himmel auf Erden erleben. Sind dir auch schon mal solche Versprechungen begegnet? Sie gaukeln, also sie täuschen uns eigentlich vor, dass Glück und Erfüllung erlebt werden kann, wenn man sich vergnügt, wenn man viel Freizeit hat, wenn die Work-Life-Balance stimmt, wenn man alles hat, was man sich wünscht, wenn man sexuell befriedigt ist, wenn man sich mit Kultur und Ästhetik umgibt. Dann wird Glück und Erfüllung versprochen. Doch das Lebensexperiment des Predigers, das wir gesehen haben, diese verschiedenen Sachen, die er ausprobiert hat, beweist, das alles sind Fässer ohne Boden. Die Jagd nach immer mehr Spaß und grenzenlosem Glück hat viele Menschen, auch den Prediger, erschöpft. Das Wohlleben ist zum Hohlleben geworden. Die Arbeit ist zur Droge geworden. Der Sport zum Mord. Das Suchen wird plötzlich zur Sucht. Die Jagd zur Flucht. Was für ein gehetztes, bitteres Leben. Ohne wirklichen Sinn und ohne wirkliche Erfüllung. Spüre ich jetzt am Ende dieser Predigt, wo ich vielleicht ganz persönlich irgendwie gefangen bin in einem Fass ohne Boden? Vielleicht in einer übertriebenen, überzogenen Ambition im Leben, von der ich mir Erfüllung erhoffe, die mich aber auslaugt im Grunde und dann leer zurücklässt. Wie bitter. Prüfen wir uns doch immer wieder ehrlich mit dieser Frage bei Gott, dem einen guten Hirten, von dem wir gelesen haben. Und Gott sei Dank merken viele, dass ich keine Erfüllung finde im Reichtum, im Besitz, im noch mehr, in Aktivitäten, in der Leistung. Wahre Erfüllung finden wir in der Begegnung mit Gott. Kommt her zu mir. Sind wir auch jetzt eingeladen, die ihr euch abmüht und unter eurer Last fast zusammenbrecht. Kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Wahre Erfüllung finden wir in der Begegnung mit Gott, in der Gemeinschaft mit ihm, in seiner Geborgenheit, wie wir auch in Liedern gesungen haben, und indem wir seinen Willen tun. Mehr dazu in den nächsten Predigen dieser Serie. Darf ich mit 3 Einladungen zur Umsetzung für heute abschließen? Weniger Leistung und Aktivität, mehr Begegnung. Weniger Sachen oder Projekte, mehr Beziehungen. Und weniger tun, mehr sein. Könnte das nicht etwas sein für die kommende Woche, um mehr Erfüllung zu finden? Gott helfe uns darin und segne uns. Amen.